Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neudenken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz und wie diese Computersysteme eigentlich in der Entsorgung eingesetzt werden können. Ja, wir wollen uns in dieser Folge vor allem mit der praktischen Seite, also der Anwendung von KI-Systemen, auseinandersetzen. Und ich möchte wirklich keine theoretische Diskussion um KI führen. Und deswegen kommen meine beiden Gäste auch aus der Praxis. Ja, mit dabei sind Daniel Bigalke von der APM Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmark GmbH und Stefan Lage von Accept IT. Und beide möchte ich kurz vorstellen und ja, mal ganz kurz einführen, warum diese beiden eigentlich als Gäste zu dem Thema künstliche Intelligenz in den Podcast eingeladen sind. Ja, Daniel Bigalke ist Diplom-Politikwissenschaftler und hat sein Studium an der Freien Universität Berlin abgeschlossen. Er war danach in verschiedenen beruflichen Stationen in der strategischen Kommunikation und im Marketing tätig und ist nun bei der APM Abfallwirtschaft Potsdam Mittelmark GmbH für die Weiterentwicklung der dortigen Kommunikation verantwortlich, zu der eben auch das Thema KI und Chatbots gehören. Ja, ein Chatbot wird dort auch schon eingesetzt, der hört auf den Namen Müllbert und kümmert sich um Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist auch unser Aufhänger für diese Folge, denn wir wollen mal wissen, ja, wie zufrieden man dort eigentlich mit diesem Müllbert ist, was der so kann und ja, wie sich das ganze Thema KI, Chatbots und so weiter in der Entsorgung eigentlich entwickelt. Ja, dazu ist dann auch Stefan Lage eingeladen, denn er bringt das ganze Know-how in der Entwicklung von KI und Chatbots mit. Er hat Informatik studiert an der Uni Paderborn und ist Gründer und Geschäftsführer der Accept IT GmbH. Ja, dort werden neben anderen IT-Dienstleistungen, die man umsetzt, eben auch Chatbots und KI-Tools entwickelt. Ja, und er hat eben auch für Entsorgungsunternehmen Chatbots umgesetzt und kann da auch ein bisschen erzählen, wie diese Technik im Hintergrund eigentlich funktioniert und was sich damit alles anstellen lässt. Ja, erstmal an Sie beide. Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Herr Müller, vielen Dank.
Herr Müller, hallo.
Ja, Herr Bigalke, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins Thema ein mit einem Praxisbericht. Also können Sie mal ein bisschen was zu den Hintergründen vom Müllbert erzählen und vor allem die Frage auch beantworten, wie zufrieden Sie denn eigentlich sind?
Ja, wir haben unseren Chatbot, den Müllbert, seit März 2023 bei uns auf der Webseite im Einsatz. Und ich kann gleich zu Beginn sagen, dass wir sehr zufrieden sind. Wir hatten im Rahmen der Abfallberatung einen Bedarf festgestellt, da verschiedene Fragen innerhalb von speziellen Zeiten an die Callcenter-Mitarbeiter gerichtet wurden. Unter anderem handelt es sich um Zeiten, wenn zum Beispiel Abfallgebührenbescheide rausgehen oder wenn Veränderungskommunikation stattfinden muss, wenn Tonnen nicht geleert wurden und so weiter, dass dort ein erhöhtes Frageaufkommen entstand. Und wir haben gemerkt, dass die Mitarbeiter dort in diesen Zeiten sehr gefordert sind, auch fachlich gefragt sind und auch in Teilen nervlich belastet sind. Und dort keimte erstmals die Idee auf, ein Chatbot einzurichten. Und das sollte geschehen im Rahmen einer Webseitenerneuerung. Und so hatten wir einen Digitalisierungsschub. Also wir hatten die neue Webseite und wir hatten gleich den neuen Chatbot mit dazu. Und das ging dann alles per Kaltstart online. Und rückblickend können wir hier sagen, kurzum, es hat funktioniert. Vor allem dadurch, dass wir Fehler sofort bearbeiten konnten und in Rückkopplung mit der Firma ziemlich schnell immer bei der Sache waren und den Chatbot nach und nach optimieren konnten.
Mhm. Ja. Herr Lage, wenn ich mal ein bisschen zurückdenke, paar Jahre, vielleicht auch 10 Jahre zurück, die ersten Chatbots, an die ich mich so erinnere, die hatten wahrscheinlich so die Telekommunikationsunternehmen oder ne, größere Internetfirmen, die sowas auf der Webseite eingerichtet haben. Und ich meine mich zu erinnern, die konnten nicht viel mehr als mich zu einem Menüpunkt auf der Webseite hinbringen. Also ich habe gesagt, ich möchte dieses Thema irgendwie sehen und dann haben die mich dahin verknüpft, mehr konnten die aber nicht. Die modernen Chatbots haben damit wahrscheinlich nicht mehr allzu viel zu tun, oder?
Nein, die haben damit nichts mehr zu tun. Vor 10 Jahren müssen wir uns natürlich auch immer so ein bisschen vergegenwärtigen, wo standen wir da technisch. Ja? Mhm. KI braucht unheimlich viel Rechenpower. Das war damals sehr teuer. Und die Beispiele, die Sie angesprochen haben, die haben einfach nur versucht, Text zum nicht richtig zu verstehen, sondern Schlüsselwörter aus dem Text zu extrahieren und dann in bestimmte Menüs zu verzweigen. Mit der KI, die wir heute haben, die heute auch bezahlbar ist, da können wir die komplette Absicht aus einem Satz, aus einer Frage ableiten und dann dementsprechend reagieren. Und das ist natürlich wesentlich eleganter auch für den Bürger, der so etwas nutzen möchte.
Mich würde mal interessieren, also wenn man mal da drauf guckt, Sie haben ja erzählt, also Sie haben diesen Müllbert, diesen Chatbot dann mit einer Webseitenaktualisierung eingebunden und dann eben auch veröffentlicht und der ist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit live. Wenn Sie jetzt mal da so drauf gucken, also was läuft denn gut daran, was muss vielleicht noch verbessert werden oder wo kann man da ansetzen, was fehlt dem Chatbot vielleicht noch? Herr Bigalke, können Sie mal ein bisschen so aus der Praxis berichten?
Ich habe ihn hier auch links neben meinem Fenster offen. Also während Sie fragen, sehe ich ihn mir gerade an.
Ach, dann haben wir drei Gäste heute im Podcast an.
Hallo Müllbert,
genau.
Und ich kann sagen, wir haben es hinbekommen, den wirklich optisch attraktiv zu realisieren. Das hatte folgenden Grund. Dieses Maskottchen, diese Figur Müllbert gab es bei uns bereits in physischer Form. Wir hatten das als Maskottchen an Kitas, Schulen im Rahmen der Umweltbildung ausgegeben, um eine Zielgruppen-Unternehmensbindung zu schaffen. Und dann war es natürlich recht naheliegend, den auch im Rahmen der KI optisch zu verwenden. Das ist tatsächlich sehr gut gelungen. Des Weiteren antwortet er auf fast alle Bürgeranfragen. Er erkennt sie, er antwortet drauf und schafft dies mit einer Antwortquote in den ersten Monaten seiner Existenz von bis zu 80%. Und das ist ein guter Start. Schätzen wir zumindest im rückblickend. Probleme hatten wir eingangs, dass manche Bürger irritiert waren. Sie fühlten sich irritiert, gerade bei kleineren Ansichten am Laptop, dass die den weggeklickt haben wollten. Und wir mussten dann nachträglich zugegebenermaßen noch so ein kleines X einfügen. Mhm. Das hatten wir anfangs versäumt und so konnte der dann auch weggeklickt werden. Was er permanent lernen muss, sind immer wieder aktuelle Anfragen zur Abfallwirtschaft. Wir haben inzwischen viele reinbekommen und auch ihm antrainiert, aber es ist schwierig abzuschätzen, was noch alles kommt. Also wir erkennen regelmäßig, wenn wir unsere neu anzutrainierenden Fragelisten einreichen, dass es wirklich Fragen gibt, an die hatten wir noch gar nicht gedacht. Also es besteht ein permanenter Anlernbedarf, aber den absolvieren wir gut.
Ja klar, kann ich mir vorstellen. Es sind auch Themen, da würde ich gerne später noch einmal drauf zu sprechen kommen. Mich würde jetzt mal aus Unternehmenssicht vielleicht interessieren. Es gab ja vorher schon ein bestehendes System, also nennt sich Mitarbeiter, aber mit denen man eben Kundenanfragen natürlich beantwortet. Also woher kam denn der Bedarf, ein Chatbot einzusetzen? Was macht der vielleicht anders oder was kann er vielleicht leisten, was vielleicht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht können oder nicht so gut können? Sie hatten das am Anfang schon einmal ein bisschen anklingen lassen, aber können Sie da mal beschreiben, woher eigentlich diese Entscheidung kam und was der ja zusätzlich ins Team bringt?
Ja, der erhöhte Kommunikationsbedarf, den hatten wir festgestellt und auch die erhöhte Belastung so mancher Kollegen. Und wir waren schon immer darauf aus, im Bereich der Digitalisierung offen zu sein für Neuerungen und hatten recherchiert, was wir einbringen könnten. Das war die Ausgangslage. Was er tatsächlich anders oder besser macht, ist, er tritt in die Interaktion. Also es ist anders als bei FAQs, die man statisch vorliegen hat und die man liest und die man aus Eigenleistung selbst recherchieren muss, gibt man beim Chatbot wirklich nur ein Stichwort ein, er erkennt das und bietet eine Antwort oder fragt, wenn er es nicht gleich erkennt, sogar zurück. Dieses Stückchen mehr an Interaktion und an Kommunikation im Dialog, das ist sicherlich etwas, das er bietet und er fängt gewisse redundante Fragen ab, wiederholende Fragen, die er kurzerhand beantwortet, die sonst ja an die Mitarbeiter gerichtet würden. Insofern schafft er ein Entlastungspotenzial für die Mitarbeiter. Mhm. Insbesondere durch das Abfangen recht kurzer, knapper, redundanter, repetitiver Fragen.
Mhm. Sie hatten das gerade ja schon angesprochen, also gerade bei redundanten oder auch sich wiederholenden Fragen gibt es ja eigentlich auch eben die FAQs, die dann so etwas beantworten. Die sind ja meistens auch dann nochmal gekoppelt mit einer Datenbank. Da kann man dann in eine Suchmaske eben die Fragen, die man hat, eintippen und kriegt dann dafür eben die häufigsten Antworten auch. Herr Lage, können Sie das ein bisschen beschreiben? Also warum braucht man an der Stelle denn dann zusätzlich noch einen Chatbot, wenn es eben FAQs, Datenbanken und so weiter schon gibt?
Ja, ein Punkt ist das, was der Herr Bigalke schon gesagt hat, die Aktualisierung. Ja, durch so ein Chatbot bekommen wir natürlich ziemlich viel Feedback, was vielleicht auch fehlt, woran man nicht gedacht hat. Oder, na, das sind natürlich wertvolle Informationen, die dann auch erstmal in eine FAQ hinein müssten. Ja, das heißt, es ist ja auch immer so ein bisschen redaktionelle Arbeit. Genehmigungsworkflow stecken da meist hinter. Das muss erstmal gemacht werden. Dann überlasse ich es, das hat der Bigalke auch schon gesagt, es dem Benutzer letztendlich seine Informationen zu suchen. Bei einer Suche, ja, auf jeder Webseite habe ich eine Suchmaske. Da kann ich dann suchen, dann bekomme ich dann x Ergebnisse. Da muss ich mir dann auch wieder das Richtige raussuchen. Ja, und beim Chatbot habe ich den Vorteil, er ist erstmal sofort auf der Startseite. Ich kann ihn direkt fragen. Ich bekomme eine Antwort. Ich bekomme vielleicht auch eine Nachfrage. Ja, wenn eine Frage nicht so direkt beantwortbar ist. Ja, wenn ich sage, eine Bäckertüte, ja, wie entsorge ich eine Papiertüte? Dann müsste ich eigentlich zurückfragen, ist die denn sauber oder ist die dreckig? Hat die ein Sichtfenster oder hat die kein Sichtfenster? Ja, und so bin ich direkt im Dialog und kann letztendlich den Bürger auch da durchführen, sodass er auch wirklich dann schnell zur Antwort kommt. Und was auch viele vergessen, wenn wir mal an das Thema Barrierefreiheit denken, ja, für jemanden, vielleicht ein Problem hat mit der visuellen Wahrnehmung, ja. Ich habe dann nur einen Bereich, in dem ich mich tummeln muss. Das heißt, die ganzen Hilfsmittel, die ich habe, die brauche ich nur in diesem Bereich und kann dann wirklich auch in den Dialog gehen und muss nicht immer wieder suchen, dann mich vertiefen, dann wieder neu suchen. Ja, das heißt, ich komme hier wirklich direkt zu meiner Antwort, die ich brauche, die ich haben möchte, ne? Und aus Sicht des Betreibers spiele ich natürlich, das hat der Bigalke auch schon schön erklärt, immer die richtige Antwort raus. Egal wie ich frage, Hauptsache die Absicht wird erkannt und ich bekomme immer die gleiche Antwort.
Darf ich Herrn Lage kurz
Ja, klar,
ein
sehr
Beispiel
gerne.
nennen? Stichwort Sperrmüll. Ne, Herr Lage, das kommt bei uns manchmal rein und dann tippt der Kunde ein, der Bürger, Sperrmüll. Dann fragt der Chatbot zurück, ja, was Sperrmüll? Was zum Sperrmüll gehört oder wie man ihn anmeldet oder ob er direkt angemeldet werden soll. Diese Rückfragenkommunikation, die absolviert ein Chatbot, was FAQs nicht können.
Ja, um genauer herauszufinden, was Kunden eigentlich wissen möchten, ne? Was ja nicht immer eindeutig ist, wenn man nur eine Frage in eine Suchmaske eintippt. Herr Lage, mich würde noch interessieren an der Stelle, weil Sie gerade schon ein bisschen darüber gesprochen haben. Also an welcher Stelle kommt denn jetzt eigentlich künstliche Intelligenz dann ins Spiel? Ich meine, viele Antworten, die können ja vorformuliert werden und dann eben entsprechend ausgespielt. Also wenn so ein Chatbot erkennt, okay, ne, die Frage nach dem Sperrmüll, der möchte jetzt wissen, was in den Sperrmüll darf und was nicht, dann könnte man diese Antwort einfach vorformuliert dann ja eben ausspielen. Also wie intelligent ist dann so ein System eigentlich und was passiert da im Hintergrund vielleicht, was man gar nicht so sieht?
Also es gibt erstmal Chatbots auch komplett ohne KI, muss man auch immer sagen. Ja, das sind die sogenannten regelbasierten Bots. Die möchte ich nicht unbedingt vernachlässigen. Da gibt es auch Anwendungsfälle über die Bots, über die wir heute reden und auch über den Müllbert. Da geht es um sogenannte intentbasierte Chatbots. Das heißt, an der Stelle kommt KI dann zum Tragen, um zu erkennen, welche Absicht hat mein Gesprächspartner. Ne? So. Und auf diese Absichten trainiere ich meine KI. Das heißt, die KI steckt eigentlich direkt hinter der Chatbox. Ja? Ein Benutzer gibt etwas ein, ich versuche zu erkennen, was möchte er überhaupt? Ne? Und das war das Beispiel mit dem Sperrmüll. Ne? Einer sagt nur Sperrmüll, der andere sagt, ich möchte Sperrmüll abholen, der andere sagt, ich möchte Sperrmüll anmelden lassen. Oder, ne? Das heißt, jeder fragt anders. Aber die Absicht ist immer die gleiche. Und dafür brauche ich die KI, dafür trainiere ich die KI an, um das zu erkennen. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass dann auch immer die gleiche Antwort ausgespielt wird. Ja, man kann jetzt auch hergehen und sagen, okay, im Backend habe ich auch KI, die mir die Antworten generiert. Aber da muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen. Da sind wir jetzt mittlerweile so ein bisschen verwöhnt, was das ganze Thema ChatGPT seit 1,5 Jahren angeht. Da denkt man so ein Large Language Model. Das kann alles generieren. Die Frage ist nur, generiert es das auch richtig? Ja, und es wäre natürlich schlimm, wenn jemand bei der APN fragt, wo melde ich meinen Sperrmüll an und dann eine Nummer aus Hamburg kriegt, ja, zum Beispiel. Oder die Öffnungszeiten von Wertstoffhof in Buxtehude. Ja, das wäre natürlich nicht gut. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, an der Stelle KI einzusetzen, ja, fürs Training, vielleicht auch für die Antwortgenerierung, aber die muss dann wirklich kuratiert werden, sodass ich wirklich weiß, die KI macht am Frontend den Job, erkennt, was möchte mein Benutzer, egal wie er fragt, zur Not gibt es eine Rückfrage und dann spiele ich aber auch wirklich eine saubere Antwort aus.
Wie sieht da der Prozess aus? Also wie stellt man sicher, dass die Antworten dann tatsächlich auch richtig sind?
Die Antworten hängen letztendlich an der erkannten Absicht. Ja, wenn ich weiß, Absicht ist Sperrmüllabholung, dann weiß ich genau, welche Antwort ich ausspielen muss. So, und die KI sorgt dafür, dass der Benutzer genau quasi auf diese Absicht kommt. Ja, das heißt, im Ende, im Backend ist es ein bisschen statisch. Ja, das ist aber auch absichtlich statisch. Ich kann eine Variation von Antworten hinterlegen, sodass ich auch, wenn er dreimal fragt, nicht immer das Gleiche ausspiele. Aber im Prinzip gibt es die gleiche Information zurück, wenn ich die richtige Absicht erkannt habe. Ja. Mhm.
Kann der, das würde mich jetzt nur ergänzend noch interessieren, kann der Chatbot auch auf gesprochene Fragen reagieren oder ist das rein textbasiert?
Es kommt natürlich darauf an, was für ein Eingabeinterface Sie haben. Sie können natürlich auf einer Webseite natürlich auch das Mikrofon anstellen und dann gibt es diese, bringt ja jeder Browser letztendlich schon mit, diese Speech-to-Text-Variante, dass ich dann quasi den Text spreche und mir der Text in der Chatbox angezeigt wird. Das ist die einfache Variante, das kennen Sie wahrscheinlich auch bei WhatsApp und Co., da ja, kann man ja, das genauso genau. machen. Man kann natürlich auch hergehen, wenn der Chatbot mal gut trainiert ist, den auch direkt zum Beispiel in die Telefonanlage anflanschen. Ja, das geht natürlich auch. Man muss nur schauen, dass man dann wirklich einen gut trainierten Chatbot hat und dann auch schaut, was man für Antworten ausspielt. Ja, im normalen Chatbot kann ich natürlich einen Link auf ein Formular ausspielen, das wird beim Telefon schwierig. Ne? Hm. Ja? Ja. Oder ich kann irgendein Bild ausspielen, um irgendetwas zu erklären, das wird auch schwierig beim Telefon. Ne? Aber prinzipiell ist es möglich und man sollte das auch durchaus in Erwägung ziehen, aber man sollte schauen, dass der Bot auch wirklich trainiert ist. Ne? Und das kann man halt besser in so einem Chat, wirklich in der geschriebenen Sprache. Ne? Ja, auch interessant, was wir festgestellt haben, Dialekt. Der Mensch schreibt dialektfrei, aber spricht nicht dialektfrei. Ja. Und das ist natürlich für so eine KI auch wieder herausfordernd. Ja. Und deswegen kann man so ein System besser schriftlich antrainieren.
Ja. Jetzt würde mich mal interessieren an der Stelle, das, was Sie gerade beschrieben haben. Also der Chatbot erkennt die Absicht, wählt die passende Antwort aus, kann das Ganze eben auch gesprochen verstehen. Also die Möglichkeit besteht, das sind ja alles Dinge, die also aktuell in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit eben von Menschen erledigt worden sind. Herr Bigalke, jetzt muss ich mal fragen, weil wir diskutieren das ja auch immer mit. Also wird so eine KI denn Mitarbeiter ersetzen oder ist das für Sie etwas, was parallel läuft?
Vorausschicken müssen wir natürlich, dass das keinesfalls die Absicht war, dass Mitarbeiter ersetzt werden müssen. Es sollte lediglich eine Entlastung darstellen. Aus meiner jetzigen Kenntnis und auch Erfahrung glaube ich nicht, dass Menschen und Mitarbeiter komplett ersetzt werden, sondern es entsteht ein Entlastungspotenzial, für das, das für andere Aufgabenfelder und auch Korrespondenzen oder komplexere Probleme dann bereitsteht. Und die Mitarbeiter können das dann absolvieren, weil sie wissen, die einfachen Fragen, die sich immer wiederholen, die deckt der Chatbot ab. Wir haben es mal hochgerechnet. Wenn Sie erlauben, dann
ja, gerne.
Sage ich Ihnen die Zahlen. 2100 Kundenanfragen kamen in den ersten 2 Monaten rein, also April bis Mai 2023. Mhm. Und darin wurden Bürgerabsichten bis zu 81% erkannt. Und wir haben hochgerechnet, dass etwa 35 Arbeitsstunden dafür erspart wurden, die Mitarbeiter gebraucht hätten, selbst zu antworten. Und das ist einiges an Zeit, was für komplexere Aufgaben dann bereitsteht. Mhm. So sehen wir es jetzt. Also menschlicher Ersatz. Menschlicher ersetzen ist, glaube ich, nicht sinnvoll möglich. Was meint Herr Lage?
Ja, nein, das kann ich aus anderen Projekten aber auch bestätigen. Also wir haben keinen Kunden, der sagt, so, ich möchte jetzt mein Service-Team halbieren. Ja, es ist eher so, dass man wirklich sagt, nee, wir möchten wirklich so ein bisschen Grundrauschen wegnehmen. Die immer wiederkehrenden Fragen, ne? Samstags, wenn alle im Garten sitzen, dann möchte man wissen, wann hat der Wertstoffhof auf. Das sind immer so die gleichen Dinge. Und dieses Grundrauschen möchte man wegnehmen, ne? Um sich dann vielleicht am Telefon mehr Zeit für ältere Menschen nehmen zu können oder für Menschen, die der deutschen Sprache nicht ganz so wichtig sind. Also die so ein bisschen zeitintensiver auch sind. Ne? Ja, und das ganze Thema Wochenende zum Beispiel nimmt so ein Chatbot ja auch komplett mit. Ne? Das heißt, er ist ja 24/7 da. Das heißt, nach Feierabend, auch nach 19 Uhr, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, dann kann ich den auch fragen oder am Wochenende. Ne? Ja, und damit habe ich jetzt nichts, was sich aufstaut und dann am Montagmorgen beim Service entlädt, sondern das kann ich währenddessen schon machen. Ne? Und das ist ja und das ist so der Trend, dass man sagt, okay, wir bräuchten eigentlich vielleicht sogar noch mehr Leute, wir finden aber gerade auch keine. Und wenn uns jemand das Grundrauschen wegnimmt, dann kriegen wir ein bisschen Ruhe rein und vielleicht hat der eine oder andere dann mal wieder einen leeren Schreibtisch. Das ist auch ein Zustand, den ich mir schon seit Jahren wünsche. Aber damit kriegt man halt auch so ein bisschen Ruhe mehr rein. Ne?
Da kann ich Herrn Lage absolut zustimmen. Wir haben die meisten Konversationen wochenends und werktags ab 17 Uhr.
Also ja klar, wenn die Leute im Feierabend sind. Ne?
Ja, genau.
Ja klar.
Und ein Konversations- oder Kommunikationsschub haben wir meistens Montag früh, weil den Leuten am Wochenende irgendwas eingefallen ist,
ja,
was sie Montag loswerden
möchten. Kann ich mir vorstellen, ja, klar.
Inwiefern wir den jetzt reduzieren konnten, das haben wir noch nicht gemessen. Mhm. Aber tatsächlich, die Zeiten sind wirklich außerhalb der Arbeit, wo viel gefragt wird. Und meistens bis zu 2 Minuten lang dauert so eine Konversation.
Mhm. Wie viele Kundenanfragen können denn so bearbeitet werden? Oder hat das System überhaupt ein Limit? Also in der, Sie hatten gerade die Zeit schon angesprochen, die so eine Konversation dauern kann. Also gibt es bei den Texteingaben Limit?
Das ist mir gar nicht bekannt. Vielleicht.
Ja, also rein technisch kommen wir natürlich schon irgendwo an Grenzen. Ja, ich sag mal, wenn jetzt jemand einen halben Roman in so eine Chatbox schreibt, dann überfordert man natürlich auch so einen Chatbot. Ne? Aber eher haben wir das umgekehrte Problem, dass viele erstmal mit einem Einwortsatz anfangen, ne? Sperrmüll, Papier, ja, oder dann so ein bisschen okay, ausladender werden. Mhm. Aber damit kommen wir technisch klar. Auch die Menge ist in der Regel kein Problem. Das System im Hintergrund, das skaliert automatisch mit. Wenn man jetzt auch mal schaut, diese 2.500 Anfragen, das waren 1.000 im Monat, wenn ich das jetzt runterrechne auf den Tag, dann sind das keine großen Mengen. Ne? Ja, also wenn wir jetzt so 1.000 am Tag haben, da müssen wir schon mal schauen, ob wir dann im Hintergrund irgendein bisschen eingreifen müssen, aber weder die KI-Komponente noch die Technik, die dahinter steckt, ist bei der Menge überhaupt irgendwo mal, kommt nicht in Schwitzen. Im Gegensatz zu uns Menschen kommt die erstmal nicht in Schwitzen, liegt vielleicht auch daran, dass man im gekühlten Serverraum sitzt, aber das ist kein Problem.
Ja, dann ein anderes Thema, was ja auch immer diskutiert wird und auch diskutiert werden muss, ist neben natürlich der menschlichen Komponente, die mit so einem System arbeitet, ist auch das Thema Datenschutz. Ne? Wie steht es denn um den Datenschutz? Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute ja persönliche Infos in das Chatfenster eintippen oder wie identifizierbar sind denn eigentlich so Nutzer, die so ein System dann damit umgehen? Herr Lage, können Sie das ein bisschen beschreiben? Also wie geht man damit um?
Also wichtig ist immer, dass man dem Benutzer von vornherein darauf hinweist, was passiert. Ja? Das heißt, dass man wirklich sagt, pass auf, wenn du jetzt hier kommunizierst, dann erfassen wir natürlich auch Daten und dir muss klar sein, wie wir das tun. Dafür gibt es dann immer einen Link auf die Datenschutzerklärung des jeweiligen Unternehmens. Das macht die APM auch sehr vorbildlich. Da gibt es sogar noch eine kleine Hürde. Ich muss wirklich erst einen Haken setzen, so wie ich das bei einer Newsletter-Anmeldung zum Beispiel kenne. Und wenn ich dann alles akzeptiert habe, dann kann ich erst in das Gespräch eintauchen. Und vorher überträgt die Chatbox auch nichts, ne? Muss man auch ganz klar sagen. So, im Gespräch selber hat man natürlich keine Chance zu kontrollieren, was gibt denn jemand ein. Ja? Ja, auch bei der APM ist es so, dass man nochmal explizit auch darauf hinweist in dem Begrüßungstext, bitte nochmal darauf achten, bitte gib keine persönlichen Daten ein. Wenn es einer trotzdem tut, man hat vorher darauf hingewiesen, ja, dann ist natürlich auch der Benutzer irgendwo so ein bisschen selbstverantwortlich. So, im Backend können wir natürlich schauen, sind das kritische Daten, die wir nicht verarbeiten dürfen. Das ist aber sehr schwer, wenn ich jetzt mal sage, ne, mein Name ist Lisa Müller, gibt es vielleicht aber auch einen Lisa-Müller-Weg, ne, wo jetzt gerade eine Abholung nicht funktioniert hat. Ja, das heißt, das ist schon nicht ganz einfach, das zu differenzieren. Wichtiger ist es an der Stelle nach hinten raus, dass man dann sagt, okay, wie lange brauche ich die Daten denn, die eingegangen sind? Ja, ich habe ja meine Statistiken, Sie haben gesehen, Herr Bigalke konnte zurückschauen, was ist damals gewesen, das ist auch wichtig an der Stelle, aber auch wichtig ist, dass man die Daten letztendlich anonymisiert oder auch löscht, sodass wir hier langfristig auch in kein Datenschutzproblem laufen. Aber wenn Sie eine E-Mail bekommen, haben Sie letztendlich auch keine Kontrolle drüber, was hat jemand reingeschrieben. Na, Sie müssen dann halt schauen, wie gehen Sie mit den Daten um und das tun wir halt dann auch an der Stelle. Wichtig ist, wie gesagt, eine Hürde am Anfang zu setzen, jedem klar machen, was hier passiert, Datenschutzerklärung sauber anpassen und dann ist man in der Regel eigentlich auch sauber. Ja.
Wie steht es denn mit Anfragen, das hatten Sie, Herr Lage, vorhin schon mal anklingen lassen, die zum Beispiel Rechtschreibfehler enthalten oder die grammatikalisch auch falsch sind? Wie geht denn so eine KI oder so ein Chatbot damit um?
Gut.
Okay.
Ja, also Rechtschreibfehler sind eigentlich einfach letztendlich. Ne? Auch das muss man antrainieren. Letztendlich funktioniert ja ein Chatbot so, dass er versucht, bestimmte Muster zu erkennen. Und wenn so ein Muster so ein bisschen unscharf ist, dann hat er da in der Regel kein Problem mit. Ganz am Anfang, ja, da ist es ein bisschen herausfordernd. Aber je mehr er lernt, je mehr Fragen er auch lernt für eine Absicht, umso eher kommen auch immer so ein paar Rechtschreibfehler rein. Damit geht er dann ganz locker um. Schwierig wird es dann, wenn es auch für uns uns Menschen schwierig wird. Ne? Das heißt, wenn es nicht nur Rechtschreibung ist, sondern eine Kombination aus Syntax, Semantik, Orthographie, also wenn da totales Kauderwelsch kommt, da muss ich auch als Mensch nachfragen, ich habe nicht verstanden, um was es geht, ne? Dann hat auch so ein Bot mehr oder weniger Probleme. Ne? Man könnte sowas natürlich auch antrainieren, aber das ist natürlich auch mal sehr gefährlich, ne? Wenn man versucht, jemanden Fehler beizubringen. Ja? Mhm. Das ist bei Menschen ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Ne? Aber ansonsten mit Rechtschreibfehlern kommt er mittlerweile wirklich gut klar.
Mhm. Gibt es denn so Interaktionen häufig? Herr Bigalk, haben Sie so etwas aus der Praxis mitbekommen? Also gibt es so etwas öfters, wo Nutzerinnen oder Nutzer nicht verstanden werden, die sich dann vielleicht danach per Telefon melden? Oder wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich konnte dem Backend entnehmen, dass es tatsächlich Fälle gibt, wo ein Wort ein bisschen falsch getippt geschrieben wurde. Und kann das, was Herr Lage sagt, bestätigen, in bis zu einem gewissen Maße erkennt er das. Und auch dieses Sperrmüll-Beispiel war schon dabei. Da war Sperrmüll mit einem R oder so geschrieben und das hat er erkannt und konnte dennoch die Absicht auch über eine Rückfrage zum Beispiel dann erkennen und lösen. Hm. Kommt vor.
Hm. Okay. Wie steht es denn um so etwas wie zum Beispiel Gesetzesänderungen? Ich könnte mir vorstellen, dass das herausfordernd ist. Also wenn sich da etwas tut auf, sagen wir, EU-Ebene oder in nationalen Gesetzen auch etwas verändert wird oder entschieden wird, wie schnell fließt denn so etwas ein? Also wie aktuell ist man da? Und ist das sehr viel Aufwand für einen selbst oder für das Team selbst, dass man da händisch noch sehr viel dann machen muss?
Für uns ist das ein Aufwand. Es gibt ein konkretes Beispiel, wo wir gezwungen waren, den Chatbot schnellstmöglich nachzutrainieren im Zusammenhang mit einem Thema. Wir hatten kurz nach der Scharfschaltung des Chatbots ein paar Monate später ein Bürgerportal eingerichtet und haben das über eine Pressemeldung angekündigt und die Leute fragten dann auch über den Chatbot nach, was es denn mit dem Bürgerportal auf sich hatte. Und wir hatten völlig vergessen, den Chatbot auch noch zu informieren. Das haben wir dann sofort nachgeholt, funktioniert. Gesetzesänderungen, Gesetzestexte bilden wir im Chatbot selbst nicht ab, sondern wenn gewisse Schlagworte fallen, verweisen wir auf diverse Links auf unsere Webseite, die der Chatbot dann bekannt gibt.
Okay.
Ansonsten ist ja der Nutzer immer angehalten, klar und deutlich über kurze Worte sein Anliegen kundzutun. Und das sind ja Gesetze bekanntlich nicht.
Ja, selten. Was passiert denn bei falschen Antworten? Und wie steht es dann vor allem um Themen wie die Haftung dafür oder auch, wer ist denn eigentlich dann in der Nachweispflicht, dass, also wenn jemand behauptet, ich habe da eine falsche Antwort bekommen und ich habe mich doch dran gehalten, also ich kann doch da nichts für, wie geht man denn mit so einem Thema um?
Also erstmal ist es so, dass wir ja dadurch, dass wir rein intentbasiert arbeiten und keine Large Language Modelle verwenden, sind wir eigentlich relativ sicher. Ja, das heißt, wie gesagt, wir liegen jetzt, glaube ich, sogar bei 85% Absichtserkennung. Wenn ich die Absicht erkannt habe, weiß ich, dass ich die richtige Antwort rausspiele. Das weiß ich beim Large Language Modell nicht. Wenn so etwas doch passieren sollte, ich kenne jetzt Ihre Erfahrung nicht, Herr Bigalke, kommt eigentlich, wenn mehr am Anfang vor, wenn man wirklich ein bisschen unscharf ist, da muss man wirklich schauen, ist überhaupt ein Schaden getreten? Das ist, weiß ich jetzt nicht, wie groß der Schaden sein könnte hier an der Stelle. Aber natürlich muss man auch über das Thema über Haftung sprechen. Letztendlich liegt die Haftung ja auch irgendwo im Serviceportal. Wenn ich sage, eine Bäckertüte, die kommt in den Grünabfall, obwohl sie da nicht reingehört, ja, dann hat man halt auch, ist das letztendlich auch eine Falschaussage, die man irgendwo handeln muss. Ja, beim Chatbot ist die Gefahr natürlich größer, dass man das gleich einfach in die Breite streuen kann. Das heißt, wenn er schlecht antrainiert ist, dann gibt er natürlich auch in der Breite die falsche Antwort raus. Und deswegen ist es wichtig, dass man gerade am Anfang auch wirklich schaut, wie performt der Chatbot. Man muss dem Dialogpartner auch immer die Chance geben. Das machen wir zum Beispiel per Daumen hoch oder runter, dass er schnellen Feedback geben kann, war die Antwort richtig, war die korrekt. Wenn sie nicht richtig war, dass man sogar die Chance gibt, okay, was hättest du denn jetzt erwartet oder kennst du die richtige Antwort, dass man da wirklich ziemlich schnell hinkommt, dass man wirklich ein System hat, wo es sehr unwahrscheinlich ist an der Stelle, dass man etwas Falsches ausspielt. Und dieses große Problem, was wir mit ChatGPT haben, dieses Halluzinieren, ja, dass man den Wahrheitsgehalt eigentlich gar nicht kennt, das haben wir nicht zum Glück mit unseren kuratierten Antworten. Ne? Das heißt, da die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es wird passieren können, aber das passiert beim Menschen auch letztendlich. Ne?
Mhm. Gibt es denn von Nutzerseite vielleicht unrealistische Anforderungen oder auch Wünsche an Features der KI? Also Herr Bigalk, hat man Ihnen da mal gesagt, also ich möchte aber, dass der Müllbett das und das kann?
Nicht direkt. Also in Bezug auf die Abfallfragen nicht. Die beantworten wir eigentlich fast immer recht gut. Er sagt ja nichts, was nicht über unseren Tisch ging und was wir hier bearbeitet haben. Insofern ist der Wahrheitsgehalt immer oder fast immer gegeben. weil wir auch alle Fragen über Listen der Firma Accepted IT zuarbeiten und dann wird es antrainiert. Da steckt also wirklich noch menschlicher Geist dahinter. Ja.
Aber hat vielleicht schon mal jemand versucht, sich ein Lied zu wünschen über den Müllbert? Spiel mal das oder zeig mir den Film. Oder?
Das wollte ich noch sagen, genau. Abseits der abfallwirtschaftlichen Themen gibt es zum Beispiel Anfragen nach dem Wetter. Oder Anfragen, ob er einen Witz kennt oder wie es ihm geht.
Okay.
Nachdem wir die Startphase so absolviert hatten, begannen wir dann auch mit der Zeit, auch darauf Antworten zu geben. So ein bisschen auf witzige Art und Weise, was ja die Unternehmensbürgerbindung auch stärkt. Zwischenzeitlich kann Chatbot Müllbert einen Witz. Er kann auch sagen, wie es Wetter ist, auch wenn es ihm im Serverraum nicht so ersichtlich ist. Und ich glaube, ihm geht es immer recht gut.
Okay. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Also was man, weil da wird ja, Sie haben das ja gerade schon gesagt, ne, neben den Fragen, die tatsächlich dann die Abfallentsorgung oder so weiter betreffen, da wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge andere Fragen eingegeben, die der Müllbert vielleicht nicht beantworten kann. Oder sollte, wer weiß.
Witzig ist, wir hatten neulich letzte Woche die Anfrage, die und die Mitarbeiterin hat doch jetzt Geburtstag. Und ob wir das denn auch wissen, da haben wir jetzt auch eine Antwort formuliert, falls nächstes Jahr die Frage wiederkommt.
Okay.
Also es gibt immer pfiffige Bürger oder Leute, die die austesten, sicherlich sogar aus dem eigenen Unternehmen.
Ja, da werden dann die Grenzen doch mal ausgetestet. Ne?
Ja, aber das ist ja auch letztendlich gesunder Spieltrieb und man muss ja auch nicht immer alles gleich so bierernst nehmen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz gut gelungen, wie wir es bei der APM da auch gemacht haben. Aber der Appetit kommt natürlich auch da beim Essen. Das heißt zum Beispiel, Mehrsprachigkeit wird oft auch bei anderen Kunden bei uns angefragt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt schon im Dialog stehe und ich bin aber zugereist und komme nicht aus Deutschland, warum kann ich meine Frage nicht auf Polnisch formulieren, zum Beispiel? Ne? Das verstehen dann viele auch nicht, weil man denkt, Mensch, jetzt habe ich schon eine KI hier, jetzt habe ich schon einen Bot hier, der muss doch eigentlich auch Mehrsprachigkeit können. Ne? Ja. Und die Antwort kann man natürlich dann auch geben. Ja, man kann natürlich auch so ein Bot mehrsprachig machen, das ist auch relativ einfach, aber auch da sollte man erst so ein bisschen abwarten, bis das läuft. Aber das ist zum Beispiel etwas, was viele nachfragen. Ne? Warum kann er nicht in meiner Sprache sprechen?
Ja, klar.
Oder ne, warum kann ich nicht noch viel mehr automatisiert machen? Ne? Ja, es muss ja reichen, wenn ich sage, ich bin jetzt neu hier, das ist meine Straße und dann müssen die Mülltonnen von selber kommen. Ne? Ja, dass man da letztendlich vielleicht auch wieder durch die neuen Technologien so ein bisschen verwöhnt ist, dass man sagt, okay, eigentlich muss ja jetzt alles automatisch gehen. Ne? So Hex, Hex und alles ist da. Ne?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, also zum Abschluss des Podcasts eigentlich auch. Herr Lage, wenn wir mal so ein bisschen gucken, was so am Horizont für KI ist. Ich weiß, das ist verdammt schwierig, weil einfach KI sich so rasant schnell entwickelt, dass man das vielleicht auch gar nicht, also auf Jahre wahrscheinlich sowieso nicht abschätzen kann, aber was kommen denn so für Features auf uns zu? Sie hatten gerade Mehrsprachigkeit angesprochen. Jetzt hatte, ich glaube, letzten Monat war es ChatGPT schon mit der neuen Version eine Live-Übersetzung, ne, dass man sich einfach mit jemand anderem unterhalten kann und das Handy dann in der Mitte liegen hat und es übersetzt dann live eben das, was wir sprechen. Also was gibt es denn für Features, die vielleicht auf uns zukommen und die man umsetzen könnte in so einem Chatbot? Mhm.
Also das Thema der Large Language Modelle, also auch der automatischen Generierung von Antworten, das wird mit Sicherheit irgendwann mal kommen, wenn man bestimmte Problematiken im Griff hat, ne? Thema Halluzinationen. Das Thema Mehrsprachigkeit ist eigentlich kein Zukunftsthema mehr. Da sind wir jetzt schon. Ja, wir können hinter der Chatbox, sage ich mal, so einen kleinen Online-Übersetzer setzen, damit dann auch mehrere Sprachen verstanden werden und wieder ausgegeben werden. Ich denke, was vielleicht kommen wird, ist im Bereich Abfallwirtschaft ist vielleicht auch das, was ChatGPT macht, nämlich auch zum Beispiel verschiedene Medien verarbeiten können. Warum sollte vielleicht nicht irgendwann ein Bürger mal ein Foto von seinem Sperrmüllhaufen machen und dann kommt er die Antwort zurück, okay, das sind so und so viele Kubikmeter, aber der Kühlschrank, das ist ein Weißgerät, den musst du bitte woanders hinbringen und sollen wir gleich einen Termin machen? Ich weiß, du hast die letzten Jahre immer donnerstags nachmittags gut gefunden, sollen wir gleich einen losschicken. Mhm. Ne? So, ne? Das heißt, dass wir hier vielleicht in diesem Bereich viel unterwegs sind. Vielleicht taucht auch irgendwann so als Hologramm auf dem Schreibtisch so ein kleiner Berti auf und fragt jemanden. Ja, das kann durchaus auch sein. Ich glaube einfach, dass das Thema KI und auch dass das Thema Chatbots, egal mit welcher Technologie sie bestückt sind, letztendlich überall irgendwo unter der Haube zukünftig sein wird, in welcher Form auch immer. Und dass wir uns an der Stelle wirklich daran gewöhnen müssen, dass wir an der Stelle unterstützt werden, sage ich jetzt mal absichtlich. Man sagt ja auch Augmented Intelligence, also unterstützende Intelligenz. Ich denke, das wird immer mehr Einzug in unser persönliches Leben halten. Und ja, vielleicht haben wir demnächst auch alle so eine eigene KI mit uns, ne? Bring your own AI, ne? So wie man sein Handy mitbringt in die Firma, bringe ich vielleicht auch meine eigene trainierte KI mit rein, dass ich so eine Art Gehirnprothese mitnehme oder so, die mir dann in meinem persönlichen Alltag helfen kann. Ne?
Ja, würde ich gerne noch länger bleiben bei dem Punkt. Jetzt sind wir leider schon am Abschluss, aber das sind ja auch alles, also Features und Innovationen, die da auf uns zukommen, das entwickelt sich so rasant schnell, ne? Also was sich da alles tut. Ich möchte gar nicht abschätzen, was dann vielleicht in 2 oder 3 Jahren möglich ist, wenn man jetzt mal auf die Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre zurückguckt, ne? Herr Bigalke, dann hätte ich jetzt die letzte Frage des Podcasts an Sie. Also wenn Sie mal für vielleicht andere Entsorgungsunternehmen, die auch so etwas tun möchten, sich vielleicht auch ein Chatbot einrichten oder überhaupt andere Unternehmen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, so etwas zu machen, können Sie so ein bisschen Best Practices vielleicht formulieren für jemanden, der so etwas auch einbinden will? Also was haben Sie denn gelernt? Was würden Sie jetzt vielleicht anders machen, wenn Sie nochmal starten würden? Gibt es da so Punkte, die man unbedingt beachten muss?
Bei der Einführung des Chatbots?
Ja, genau.
Ja, ganz wichtig, ist auch schon zur Sprache gekommen, der Datenschutz muss beachtet werden. Man darf nicht unterschätzen, dass es eine lange Phase des Antrainierens bedarf, bis er wirklich vorzeigbar ist. Präventionskommunikation ist wichtig, das heißt, wenn der an den Start geht, auch mitzuteilen, dass es ein lernendes System ist und er auch immer klüger wird. Damit nimmt man gewissen Nörglern auch gleich den Wind aus den Segeln, die es immer gibt. Und das sind so ein paar Erfahrungen, die wir gemacht haben. Grundsätzlich hat es sich für uns als effizientes System dargestellt. Also der entlastet Menschen, kann irrelevante Fragen gleich zur Seite schieben. Und die landen ja im Backend dann in so einem Nebenbereich und wir können sie analysieren und selber entscheiden, ob wir da nochmal eine Antwort formulieren oder nicht. Und er ist 24/7 ansprechbar und schafft dadurch wirklich etwas, was Mitarbeiter menschlicher Art nicht können.
Mhm. Vielleicht darf ich noch ergänzen, wichtig ist auch, dass man nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber, das auch entsprechend promotet. Ja, das hilft nichts, wenn ich jetzt so ein schlaues Kerlchen auf der Webseite habe und keiner bekommt es mit. Ja, da muss ich auch sagen, APM ist sehr vorbildlich, was ich so mitbekommen habe über soziale Medien und auch was die Kollegen vor Ort in Schulen und Kindergärten bringen. Da ist immer der Müllwert dabei und es wird auch immer darauf hingewiesen. Ne? Und das muss man wirklich auch beherzigen, dass man das wirklich auch dann so ein bisschen bekannt macht. Ne? Und da gibt es viele Möglichkeiten für, aber man muss es irgendwo beherzigen, dass man das dann auch nach draußen trägt.
Ja, das ist absolut richtig. Der Müllwert ist selbst ein Kommunikationsanlass, indem wir auf Instagram sagen zum Beispiel, hier ist er hat so und so viel geschafft, probiert es doch mal aus.
Genau. Ja, probiert es doch mal aus. Das ist doch ein schöner Aufruf zum Schluss. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die den Müllwert gerne mal ausprobieren möchten, die können das natürlich tun auf der Webseite. Grundsätzlich aber auch, wer Interesse am Thema Chatbots, KI und so weiter hat, guckt gerne mal in unsere Shownotes. Dort haben wir auch Links hinterlegt, wo man sich einmal ein bisschen zum Thema einlesen kann, wo man vielleicht mal gucken kann, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten mit KI für das eigene Unternehmen, für die eigene Webseite, was kann ich da heute schon tun, was kann ich da einbauen, ja, und wo kann mich vielleicht KI unterstützen. Ich habe viel gelernt heute. Ich finde das Thema auch super spannend. Ich hatte es ja schon gesagt, da tut sich auch noch einiges in dem Bereich. Also wird mich nicht überraschen, wenn wir in Zukunft uns dazu nochmal unterhalten. Denn ich denke auch, der Müllwert wird sich wahrscheinlich in 2, 3 Jahren nochmal verändert haben und auch noch einige Sachen mehr können. Und da gucken wir auf jeden Fall schon mal gespannt in die Zukunft. Für heute aber, für die Gegenwart, bedanke ich mich erstmal bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Gerne.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.